Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Schönen guten Morgen zusammen.
Bonjourchen.
Unser Thema heute wird fett sein.
Ja, richtig, das stimmt. Fett. Ja, aber du, aber fett ist fett.
Aber
ja,
richtig,
ja,
fett.
Ja, ja, ich bin ja, ich habe jetzt, bin ja gerade, sagen wir mal, ein energischer Vertreter des Ich möchte abspecken.
Ja.
Wollen
wir es nicht abfetten nennen? Das klingt irgendwie martialischer. Richtig abgefettet.
Du, es klingt aber auch ekliger.
Ja.
Würde ich auch sagen. Ja?
Ja?
Genau. Nein,
also deine Diät wäre dann eine Fettabscheidung.
Meine Diät ist weniger essen, weniger Kalorien essen, als ich brauche am Tag.
Ja.
Und jetzt zaghaft wieder mit Sport anfangen und mal gucken, ob das im hohen Alter, also im höchst betagten Alter von bald 55 auch funktioniert. Aber ohne Wegovy, Ozempic und ohne Magenband und so weiter.
Du brauchst nur Zeit. Das ist es halt.
Ja.
Also das musst du einfach lange durchhalten. Und dann funktioniert's. Und ich habe ja was gelernt. Ich bin ja relativ gut in Form. Aber
ja, das stimmt.
Ne, so immer so ein bisschen Plauze und so. Und so ein bisschen Körperfett, den ich nicht so schön fand.
Ja.
Wenn man wirklich komplett großflächig strikt auf Alkohol verzichtet, dann kann der Körper viel besser Fett abbauen, ist mir
aufgefallen.
Also jetzt hier nicht nur, weil der Januar zu Ende ist, macht, was er wollt.
Das ist leider überhaupt nicht wahr, weil wenn ich das machen möchte, abnehmen durch Alkoholverzicht, muss ich erstmal anfangen zu trinken.
Ja, ja,
das ist ein großes Problem für mich.
Also lass mich so sagen, für alle, die regelmäßig, auch wenn es nur ein Bierchen oder ein Weinchen ist, abends trinken, so wie ich das lange gemacht habe, solange Alkohol im System ist, wird halt funktioniert der Stoffwechsel nicht richtig und das Fett wird nicht abgebaut. Auch bei sportlichen Menschen. Und seitdem ich das mache, also einfach, weil es, keine Ahnung, warum mir nicht mehr schmeckt, bin zu alt für den Scheiß, habe ich wirklich irgendwie, ich glaube, 2% Körperfett verloren und insgesamt irgendwie 5 Kilo.
Also erstens, krass. Darf ich dich korrigieren, du warst nicht zu alt, sondern zu alk für den Scheiß. und zweitens, wie gesagt, bei mir ist, glaube ich, die Höchstmenge Alkohol pro Woche ungefähr ein Glas Kochwein in der Regel.
Ja gut, okay, aber also, das macht nichts
aus. Ja, nee, genau. Also ganz, ganz selten trinke ich mal was. Insofern, sei mir nicht böse, aber ich wollte jetzt nicht Alkoholiker werden, nur um das dann wegzulassen,
nee, dann
um
abzunehmen. Hast du ja zwei Probleme, die du lösen musst.
Wer weiß, ob ich über das ganze Gesaufe dann überhaupt nicht meinen Diätplan auch vergesse.
Ja.
Weil das kenne ich auch, wenn man was getrunken hat, also, ne, der Suff ist keine Rechtfertigung für Mord oder sexuelle Belästigung, das nicht. Aber sagen wir mal, zumindest werden bei mir die Hemmungen abgebaut in puncto Snacks.
Ja.
Also wenn
wenn du einen Tee hast, hast du Hunger und Appetit und stehst vom weit geöffneten Kühlschrank und denkst, so, was essen wir jetzt noch um 23:49 Uhr?
Dann fällt auch manchmal der Blick nicht auf die Himbeere,
nein,
sondern auf das Stück Speck wenn oben.
Du, weißt du warum? Hm? Was Herzhaftes, nichts Süßes jetzt mehr um die Zeit.
Und oben, wenn auf dem Kühlschrank oben dann auch noch irgendwie eine Flips liegt, also dann ist es ganz vorbei.
Flips sind sehr herzhaft.
Ist richtig.
und nichts Süßes.
Nee, und auch herzerweichend auf jeden Fall. Das finde ich auch. Ja, aber insofern ist das so, drückt uns unser Redakteur jetzt das Thema richtig rein, damit ich nochmal so ein...
Du hast zu früh mit ihm über das Thema geredet.
Ja,
das hast du jetzt davon.
Das kann sehr gut sein, aber vielleicht kümmert er sich ja auch um seine eigene Plauze themenmäßig jetzt hier. Ich kann nur sagen, es gibt eine gute Nachricht. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Also wenn man jetzt reine Kohlenhydrate, die es ja so nicht gibt in freier Wildbahn, ne? Reine Kohlenhydrate, reines Eiweiß und reines Fett nimmt, eine gleiche Menge sozusagen. Wie viel mehr Kalorien hat Fett im Gegensatz zu Kohlenhydrate und Eiweiß, die ungefähr das gleiche haben? Was würdest du sagen?
Meinst du jetzt in Gramm oder?
Naja, sagen wir 10 Gramm reines Fett, 10 Gramm, ist ja egal. Also du hast immer die gleiche Menge.
Ja.
Genau, wie ist das Verhältnis? Was glaubst du, wie vielfach mehr Kalorien hat?
5-mal mehr?
Nee, nur doppelt so viel. Interessanterweise, ne?
Abgefahren.
Ja, das hätte ich auch nie gedacht. In Nahrungsmitteln ist das natürlich alles immer gemischt drin, ist ja logisch. Aber Fett, reines Fett hat doppelt so viel Energie wie reine Kohlenhydrate oder reines Eiweiß. Also ganz so schlimm ist es dann doch nicht.
Nee, stimmt. Bevor wir jetzt gleich sagen, was wir wirklich vorhaben zum Thema Fett, teilen wir uns jetzt einfach wegen der Kalorienzufuhr während der nächsten Musik einen schönen Riegel Palmin.
Ich dachte so, wie sagen die Sachsen, eine Fettbämme? Eine schöne Schmeißstulle.
Wäre eine Option.
Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Fett.
Niemand tritt gerne ins Fettnäpfchen. Und ich habe es tatsächlich auch ab und zu schon mal geschafft, mit Anlauf eine Arschbombe in den Fettnapf zu machen. Aber Scham ist auch wichtig, hat eine wichtige Funktion. Und welche, das lassen wir uns heute erklären.
Abnehmen durch Scham. Ja. Oberfett ist wahrscheinlich die wichtigste Nebenrolle im Star Wars-Universum. Wie sich seine Rolle über die Jahre entwickelt hat und dieser Charakter, das erklärt uns Marco Frömter vom offiziellen Star Wars Fanclub.
Der Fettmilchaufstand ist ein trauriges Zeugnis dafür, wie lange antisemitische Kackscheiße schon gesellschaftsfähig ist. Wir sprechen darüber mit Religionswissenschaftler Dr. Michael Blume.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Der Verein Historische S-Bahn e.V. kümmert sich um die Restaurierung und Präsentation wunderschöner alter S-Bahn. Doch bis all diese Schmuckstücke wieder vorzeigbar waren, hatten die Mitglieder, wie der erste Vorsitzende Robin Gottschlag, die Arme jahrelang im Schmierfett, wie er selbst sagt. Ja, mit welchem Ergebnis? Das fragen wir ihn jetzt am besten selbst, auch ob die Hände wieder sauber sind. Wunderschönen guten Morgen, Herr Gottschlag. Hi.
Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich schaue gerade mal an mir runter. Ich erkenne meine Fingernägel. Also ich glaube, ich habe mich ganz gut sauber gekriegt.
Ach, sehr gut. Das ist doch schön. Ja, wobei Hände brauchen ja auch ein bisschen Feuchtigkeit.
Ganz kurz an der Stelle. Ihr Profi-Tipp gegen Schmierfett an den Händen, nur falls einer mal am Auto bastelt oder am Fahrrad?
Da gibt es so eine ganz geniale Waschpaste mit so ein bisschen Körnern drin. Das ist wie so ein kleines Peeling mit dabei. Ja. Dann sind die Hände rucksfucks wieder sauber.
Die ist älter als ich, diese Paste. Das weiß ich. Die habe ich schon in frühester Kindheit, wenn es mal Ölwechsel gab. Okay, aber jetzt zum eigentlichen Thema.
Genau, also Sven, es reicht übrigens auch nicht, die einfach zu Hause zu haben. Du musst auch die Hände damit waschen. Vielleicht ist das das Problem gewesen.
Das
Herr Gottschlag, wie alt sind die S-Bahnen, um die Sie sich kümmern?
Oh, also das älteste Modell, was wir im Bestand haben, ist von 1925. Also das wird jetzt eigentlich bald 100. Aber wir fahren mit Kisten durch die Gegend. Die sind immerhin auch Baujahr 1928. Also auch schon ganz schön nah dran. Da steht also in ein paar Jahren hoffentlich eine große Geburtstagsfete an.
Okay, Herr Gottschalk, jetzt müssen wir also mal Kommando zurück. Erstmal, Sie haben S-Bahn. Das heißt, Sie brauchen wahrscheinlich sehr viel Platz. Und Sie sagen, Sie fahren damit rum. Sie brauchen auch sehr viele Schienen. Wie geht denn das?
Also im Ende ist es so, dass die Schienen ja nicht uns gehören, aber wir sind als eigenes Eisenbahnunternehmen und ja, das geht auch, wenn man ein Verein ist, in der Pflicht und auch haben das Recht dazu, die Dinger zu betreiben. Das waren ja jahrelang Fahrzeuge, die ganz normal im Linienbetrieb rumgefahren sind und die Berliner S-Bahn zeichnet sich halt dadurch aus, dass sie noch bis in die 90er eigentlich ein Museumsbetrieb war. Da konnte man ja noch bis 97 auf Holzbänken durch die Gegend rumpeln und das hilft uns natürlich als Verein, weil so viele Leute die Dinger noch kennen und es zaubert ihnen immer wieder ein Lächeln ins Gesicht, wenn wir damit vorbeifahren und die wollen dann immer alle sofort einsteigen, aber in der Linienbetrieb dürfen wir natürlich nicht fahren. Wir machen aber jetzt seit 1,5 Jahren endlich wieder Sonderfahrten. Da gab es nämlich eine längere Pause.
Sie haben jetzt gerade gesagt, irgendwie die Leute freuen sich, wenn sie vorbeifahren. Freuen sie sich auch, wenn sie da drin sitzen? Und damit meine ich jetzt nicht nur den Stolz, ich habe es restauriert, es geht wieder, sondern ist es auch angenehm, damit zu fahren? Vielleicht auch im Vergleich zu modernen S-Bahnen
oder
modernen
Zügen? Genau, im Vergleich zu ICE geht bei Ihnen die Heizung.
Oh ja, kleines Beispiel. Wir waren gestern Abend bis Mitternacht unterwegs für die Berlin Fashion Week als Charterfahrt. Mhm. Und meistens junge, schrille Leute, war sehr unterhaltsam. Und die haben sich sehr über die guten Heizungen unter den Sitzkörpern
gefreut. Was hatten Sie an, Herr Gottschlag, gestern auf der Fashion Week?
Wollen Sie es wirklich wissen?
Ja,
ist auch kein Geheimnis. Natürlich eine standesgemäße Reichsbahnuniform der 30er Jahre, weil das passte zum Zug und das war auch so gewünscht.
Okay, alles klar. Also damit waren Sie sozusagen ganz weit vorne auf dem fahrenden Laufsteg. Jetzt erzählen Sie mal, wie kommen Sie ran an so eine alte S-Bahn und was passiert dann mit der, bis die wieder fahren kann und Fashion Victims mitnimmt?
Fashion Victims mit der Anspielung. Also es ist am Ende so, die Züge waren alle mal im Bestand der S-Bahn. Wir haben die dann nach und nach übernommen als Verein. Das liegt auch daran, dass die S-Bahn selber den Betrieb und die Instandhaltung gar nicht mehr leisten kann. Da ist einfach bei den Verkehrsunternehmen zu viel zu tun im Normalbetrieb. Mhm. Und wir haben ja uns ein paar, sagen wir mal, verrückte und auch intelligente und gebildete Menschen im Verein, die gesagt haben, dieses Stück Berliner Geschichte wollen wir am Leben erhalten. Und wir haben ungefähr 15 Jahre gebraucht, um die ersten 4 Wagen wieder flott zu bekommen. Was muss gemacht werden? Naja, das Hauptproblem ist, obenrum sehen die meistens ganz gut aus, wie bei Menschen manchmal aus untenrum ein bisschen das Problem. Und in dem Fall sind das die Drehgestelle, also sprich das Dinger, wo die Federung drin ist, wo die Motoren drin sind. Da mussten wir wirklich ins Detail einsteigen, haben uns die alten Zeichnungen aus den 20ern angeguckt, haben den ganzen Zug im 3D-Computermodell nachgebaut, wow, um halt rauszubekommen, wo müssen wir ran. Und wir haben tatsächlich auch einigen altgedienten S-Bahnen in der Werkstatt ein Staunen abgerungen, weil wir haben tatsächlich ein paar Probleme aufarbeiten können, die die Bahn selber nicht geschafft hat. Und deswegen haben wir eine sichere Grundlage für den Eisenbahnbetrieb und noch noch eine andere Sache kann man erwähnen. Das Land Berlin findet die Idee so toll, dass wir 2,5 Millionen Euro Fördermittel bekommen haben in den letzten Jahren, damit diese uralten Züge mit neuer Computertechnik fit gemacht werden.
Also das klingt sehr, sehr schön.
Sehr gute Verbündete.
Und ich musste auch sehr lachen, als Sie gesagt haben, obenrum sehen Sie gut aus, sind in guter Verfassung, unten nicht. Das erinnerte mich so an Videokonferenzen zur Corona-Zeit, wo man oben das Jackett anhatte und unten fragen nicht nach Sonnenschein. Aber jetzt noch eine Sache natürlich wegen unseres Themas heute. Was muss alles gefettet werden an so einer S-Bahn und womit hat man das früher gemacht? Heute hat man ja bestimmt total tolle
synthetische
Fettstoffe und so weiter, aber was war es damals?
Eigentlich genau das Gleiche. Also die haben jetzt da nicht Bienenwachs reingeschmiert. Da gibt es auch wieder lange Listen, was man an welcher Stelle für niedrig- oder hochviskosiges Zeug da reinschmieren muss.
Okay.
Das hat sich nicht großartig geändert, weil das Schöne ist, wir fahren so rum wie früher. Also das ist alles so wie früher. Die Türen gehen während der Fahrt auf, was wir natürlich unterbinden. Die Fenster gehen arschweit runter, was dann immer für die junge Generation für Selfies und Co. höchst gefährlich werden kann. Aber ja, es ist eine runde und lustige Sache und wir fahren in diesem Jahr als nächstes öffentlich wieder für den Osterzug und dann im Sommer und im Spätherbst noch zu diversen anderen Anlässen, kann man alles öffentlich buchen, übers Internet oder bei Vorverkaufsstellen. Und bisher waren wir immer ausgebucht, also man muss sich beeilen.
Läuft bei Ihnen, kein Wunder, die Dinger rollen ja auch wieder. Über die Restauration historischer S-Bahn sprachen wir mit dem ersten Vorsitzenden Robin Gottschlag des Vereins Historische S-Bahn e.V. Einfach weiter so und immer schön die Waschpaste nutzen. Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke. Ciao. Tschüss.
Jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, Fett ist ja immer so negativ konnotiert. Ich habe ja vorhin schon mal was gesagt zur Kalorienmenge oder Energiedichte oder so, um da ein bisschen Angst zu nehmen. Jetzt will ich es nochmal positiver drehen. Deine Lieblingsform von Fett?
Oder
Lieblingsformen?
Also gerne eine einfach aufgeschäumte, gute gesalzene Butter auf Brot. Also ist quasi pures Fett, aber super lecker.
Ja, ist auch Salz
dabei.
Ich
liebe, weil, also wir haben vorhin kurz hier, als eine Musik lief, über Schinken geredet. Ich liebe auch einen richtig guten Lardo. Also das ist ja so eine Art Schinkenspeck, wo aber nur das Weiße ist, was auf der Zunge zergeht. Ja. Das muss ja rein.
Ist Lardo nicht Bauchspeck? Ich bin unsicher. Ich glaube ja.
Aber eben nur ein ganz besonderer Teil davon.
Ja.
Das ist,
und das Schwein muss Italienisch sprechen.
Heißt
vor
so.
Der Schlachtung.
Ich glaube ja. Okay, genau. Ach nee.
Silardo.
Ja, genau. Und ansonsten, naja, also ich meine, ich habe eine Heißluftfritteuse, aber Pommes schmecken halt in richtigem Fett frittiert einfach geiler. Also ne, so das sind so die Ecken, wo ich sehr viel mit Fett zu tun habe, glaube ich.
Ich habe neulich so eine Story gehört, wo ich schmunzeln musste, aber es mir auch leid tat, nämlich eine Veganerin, die nach Belgien zieht. Und immer Pommes isst und total begeistert ist, dass die Pommes da so gut schmecken und irgendwann erfährt, dass die ja in, ich glaube, Rinderteig sozusagen, Schmalz oder so frittiert werden.
Ich bin nicht sicher, aber da ist auf jeden Fall ein Teil tierisches Fett da drin. Ich glaube, es ist nicht alles tierisch in
ich
dem
weiß
Fett,
es nicht,
aber da sind Teile drin. Ne?
Ja. Und da habe ich gedacht, oh Mann, ey. Und,
naja, guck mal, alleine so ein Butterschmalz, in dem man irgendwas brät, ist ja auch tierisches Fett.
Übrigens, weil du gerade jetzt ja schon ein bisschen vorgelegt hast, also ich finde so ein richtig geiles Apfel-Zwiebelschmalz. Finde ich unfassbar gut. Ja, das mag ich total gerne.
Bin ich gar nicht so Fan von. Ganz selten esse ich mal einen Gänseschmalz oder so, wo ich dann sage, ja, kann man machen, aber kickt mich nicht so. Dann lieber eine Butterbämme.
Aber ich kann dir sagen, als ich noch bei Minustemperaturen in einem wirklich sehr kalten Winter ohne Heizung das Haus renoviert habe, wo ich jetzt drin wohne, da war das so eins meiner täglichen Frühstücke.
Ja, aber das ist klar.
Ja.
Also ich meine, das ist klar, weil wenn du frierst, brauchst du viel mehr Energie.
Ja. Weil und du ackerst auch noch.
Ja, durch natürlich. Das Zittern und Frieren, ne, also da das zieht Energie ohne Ende. Das weiß ja jeder, der dem kalt ist. Also insofern.
Genau. Also kann man sich auch mit Schmalz einreiben, habe ich damals nicht gemacht, aber hätte ich vielleicht sollen.
Riecht auch komisch.
Aber da gibt es so eine Paste, wo man das hinterher ganz gut wieder...
Da sind so Krümel drin, das ist wie ein Peeling.
Genau, aber Lardo ist es bei dir? Ich verstehe, ja?
Ja, also genau, das ist so das, wo ich sage, ach, das geht gut. Und eben wirklich in Fett frittieren. Also ich weiß, das ist nicht wirklich kalorienarm und so, aber es auch so Chicken-Teile, wenn die richtig dann so hochkommen in der Fritteuse und schwimmen, das ist schon...
Und natürlich, wie heißt es so schön? Fettgebackenes.
Da bin ich nicht so ein Fan von.
Kein Donut, kein Quarkbällchen, kein gar nichts?
Das Problem ist, das kann bei mir ganz schnell schief gehen und dann fährt der Spaß Fahrstuhl und ich habe den Geschmack noch 4 Stunden später. So. Das hängt ganz stark davon ab, wie frisch und wie heiß das Fett ist, in dem die Sachen gebacken sind. Also, wenn alles gut geht, geil. Und wenn nicht, dann nicht. Und das Risiko ist mir oft zu groß, dass ich sage, auch nee, mag ich nicht.
Also das, ehrlich gesagt, ich finde, das ist, also das könnte man fast... Also du als großer Philosoph, würde ich sagen, also fast...
Sein oder mein?
Der fast gebäudeweit für seine Aphorismen bekannt ist, würde ich sagen.
Nein, sagen wir mal so, also zimmerweit.
Wenn ich sogar bis, wenn ich sogar bis ins Nachbargebäude...
Nee, so weit würde ich nicht gehen, da wohnen echte Denker.
Also das war eigentlich eine... Das kann man eigentlich auch fürs ganze Leben sagen. Wenn's geil läuft, geil,
wenn ich
sonst
nicht
so geil. Also das kann man doch sagen, oder? Wenn's klappt, geil und ja. sonst halt nicht so.
Mach mal ein T-Shirt los.
Warum nicht?
Gehen wir mal gute 400 Jahre zurück ins Jahr 1614. Da gab es den sogenannten Fettmilchaufstand. Das war eine antisemitische Revolte in Frankfurt am Main, angeführt vom Lebkuchenbäcker Vincent Fettmilch. Wie der Aufstand entstanden ist und warum schon damals der Antisemitismus so tief verwurzelt war, das besprechen wir mit dem Religionswissenschaftler und Antisemitismusbeauftragten der baden-württembergischen Landesregierung, Dr. Michael Blume. Wunderschönen guten Morgen, Michael.
Hallo, 2 auf 1.
Guten Morgen, Michael. Also, wir wissen jetzt, mit welchem Mann es zu tun hat, mit Vinzenz Fettmilch. Aber was war die Idee dahinter? Wie kam es zu diesem Fettmilchaufstand?
Ja, es war so, dass in Frankfurt waren sogenannte Patrizier an der Macht. Das heißt, es waren reiche Familien, die einfach immer weiter geerbt haben. Und dagegen standen die Bürger und die Zünfte, ja, wo sich die Handwerker und so organisiert haben. Der Fettmilch selber wollte eigentlich Schreiber werden, aber das hat nicht geklappt. Und dann ist er Lebkuchenbäcker geworden und hat sich diesem Aufstand quasi an die Spitze gestellt und hat gesagt, ja, wir müssen das ändern und eigentlich sind die Juden schuld. Also es ist immer wieder dieses, wenn was schief läuft, sucht man Schuld. Und dann wurde das sehr antisemitisch und die haben die Juden angegriffen, vernichtet, vertrieben aus dem Viertel damals, aus der Judengasse. Ja, und das war dann der Fettmilchaufstand, erforderte viele Tote.
Du hast diesen hübsch-hässlichen Satz gesagt, eigentlich sind die Juden schuld. Gab es damals darüber hinaus irgendwelche Verschwörungsmythen, wie wir sie heute finden? Gab es auch irgendwie den, keine Ahnung, spätmittelalterlichen George Soros als Feindbild oder so?
Oder Echsenmenschen oder
genau,
so.
Genau, oder hat es gereicht, das einfach so zu behaupten?
Ja, es war natürlich so, dass die Juden diejenigen waren, die Lesen und Schreiben schon immer gelernt hatten. Ja, also das Judentum ist die erste Religion der Alphabetisierung. Das heißt, natürlich hatten die mit den Patriziern zu tun und haben Handel und so weiter auch getrieben. Und es war natürlich viel gefährlicher, die Patrizier anzugreifen, als zu sagen, wir greifen die Juden an.
Ja.
Die standen unter dem Schutz des Kaisers damals. Und der Kaiser ist dann auch einmarschiert, hat die Anführer des Fettmilchaufstands, Fettmilch selber auch hinrichten lassen und die Ordnung wiederhergestellt. Das heißt, wir haben das schon, das ist ganz ähnlich, wie es heute ist. Ja? Aufstände sozusagen, damals Buchdruck, heute Internet. Und Idioten lassen sich halt einfache Feindbilder servieren und sagen dann halt, naja, ich greife jetzt mal die Juden an, weil die können ja lesen und schreiben, die sind schlau, also die sind schuld. Und das haben wir natürlich heute wieder genauso. Ja? Heute heißt es Rothschild, da quasi die alten Verschwörungsmythen QAnon. Das ist im Wesentlichen das Gleiche.
Michael, sind es denn auch noch die gleichen Ressentiments oder kommen im Laufe der Jahrhunderte immer schöne neue dazu?
Sie werden immer wieder abgedatet. Also damals hat man zum Beispiel gesagt, Hexensalbe. Ja, Frauen und Juden verbünden sich zum Hexensabbat und stellen Hexensalbe her. Heute heißt das Zeug Adrenochrom und ist genau das Gleiche. Also es wird eher noch radikaler und es wird immer weiter abgedatet, sozusagen in pseudomoderne Sprache. Aber die dahinterliegende Struktur, die ist eigentlich immer das Gleiche.
Jetzt weiß ich, gibt es auch heute eine, wenn man von groß sprechen darf, aber eine relativ große jüdische Gemeinde in Frankfurt. Wie sah das eigentlich damals aus? Wie viel gab es da? Wie haben die da gelebt?
Ja, die jüdische Gemeinde in Frankfurt war alt und die hatten also auch einen Schutzherren. Die hatten ein Viertel und das war noch nicht ein Ghetto sozusagen, was abgeschlossen war, sondern das waren schon einige tausend Menschen und die durften ja dann auch wieder zurückkehren. Also der Kaiser hat ja dann auch wieder zugegriffen. Weil ihr müsst euch vorstellen, natürlich war das so, dass das auch sehr nützlich war, wenn man Leute dabei hatte, die lesen und schreiben konnten, die Handel betrieben haben. Das heißt, das war natürlich, man nannte das die sogenannten Schutzjuden, das heißt Fürsten haben sich dahingestellt und gesagt, wir schützen euch, dafür zahlt ihr extra Steuern und dafür seid ihr nützlich. Und die heutige jüdische Gemeinde in Frankfurt, die ist auch sehr, sehr lebendig. Es entsteht gerade wieder eine jüdische Akademie. Also wir haben da sozusagen eigentlich dieses Wunder, dass nach dem Holocaust wir wieder jüdisches Leben auch in Frankfurt haben. Und ich hoffe sehr, diesmal sind wir schlauer als die Leute vor 400 Jahren und machen nicht die gleichen Fehler.
Ja, können wir bald beweisen.
Genau, ich hoffe, wir wählen einen Kaiser oder eine Kaiserin, die auch Minderheiten schützt in Deutschland demnächst. Drücken wir mal alle die Daumen.
Michael, Gruß geht raus an Angela Merkel. Genau.
ich hätte abschließend noch eine Frage, die vielleicht ein bisschen schwierig kurz zu beantworten ist. Trotzdem finde ich sie wichtig. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, war das damals vor über 400 Jahren wieder mal die Suche nach einem Schuldigen, wie ja schon so oft. Wie sehr ist denn Antisemitismus heute noch die Suche nach einem Schuldigen oder einfach blanker Hass?
Genau, Bildungsneid und blanker Hass. Der psychologische Grundbegriff heißt feindseliger Dualismus. Das heißt, alles, was schief läuft, schiebst du auf andere ab. Und dann wird es immer auch antisemitisch, rassistisch und frauenfeindlich. Immer und immer wieder. Viel komplexer ist es gar nicht.
Gut. gut und schlecht.
Ja, scheiße.
Ja, genau. Aber dadurch kann man es wenigstens erkennen.
Das war jetzt in Fettschrift, Leute.
Genau. Ja, genau. Dadurch kann man es wenigstens erkennen und wir alle müssen was dagegen machen. Gott sei Dank wurde 1614 beim Fettmilchaufstand dann auch was vom Kaiser gemacht. Wir sprachen darüber mit Religionswissenschaftler und Antisemitismusbeauftragten der baden-württembergischen Landesregierung und einem aufrechten Demokraten und Menschenfreund Dr. Michael Blume. Michael, ganz herzlichen Dank wie immer.
Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.
Tschüss.
Ich erinnere mich an einen Sketch von Loriot. Das war ein Politikergespräch, wo einer, glaube ich, immer wieder sagt, im liberalen Sinne heißt liberal nicht nur liberal. Und so ist es auch mit Fett offensichtlich. Es gibt nicht nur eine Art Fett, über die wir jetzt sprechen könnten, nur eine, über die man sich die Haare zerraufen muss, so man noch Haare hat und sagen muss, das muss man vermeiden und so weiter und so fort. Nein, es gibt unterschiedliche Fette. Und die lassen wir uns jetzt erklären von einem Mann, der hier regelmäßig das Fett wegbekommt bei uns, nämlich Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer. Schönen guten Morgen.
Morgen, Magnus.
Guten Morgen, aber wir reden über Fettzellen, nicht über das, was ihr esst, sondern
nein,
was ihr daraus macht.
Genau, Fette im Körper, also, aber natürlich auch ein bisschen damit, was das damit zu tun hat, das Fett, was ich aufnehme, ob das direkt in meinen Körper eingebaut wird oder nicht.
Genau. Da kommen wir erst noch hin, aber jetzt sag mal erstmal, also vielleicht erklärst du mal ganz kurz, was ist eine Fettzelle und warum gibt's die überhaupt, ist doch Kacke.
Nee, so einfach ist es nun auch wieder nicht. Als ich klein war, gab es zwei Sorten Fettzellen. Also als ich klein war im Medizinstudium. Heute gibt es DO3. Mhm. Und das ist durchaus interessant. Also früher gab es, also es gab sie immer nicht, aber man wusste nicht davon.
Ja.
Es gibt weiße Fettzellen. Mhm. Das sind sozusagen die typischen. Das sind die haben einen riesigen Fetttropfen. Die bestehen eigentlich nur aus einem oder mehreren riesigen Fetttröpfchen. Die haben wenig Mitochondrien, das sind diese Kraftwerke in den Zellen.
Also sowas wie Butter im Körper.
Sowas wie Butter im Körper, die hast du im Kühlschrank und kannst du bei Bedarf wieder rausholen. Und mehr können diese Fettzellen auch nicht.
Okay.
Die speichern nur.
Mhm.
Wenn du einen Patienten operierst, also Alltagssituationen, dann siehst du tatsächlich im Bauch vor allen Dingen, um Organe herum siehst du eben diese Fettgewebe, dieses Bauchfett.
Ja.
Und dann gibt es braune Fettzellen, die sind total interessant, weil sie völlig anders strukturiert sind. Die haben sehr viel weniger Fett und mehr von diesen Mitochondrien, von diesen Kraftwerken.
Mhm.
Und die haben wir vor allen Dingen, wenn wir auf die Welt kommen, als Babys. Die
okay.
haben wir am Hals, die haben wir an der Schulter. Und diese Fettzellen
Babyspeck.
Haben eine Nein, genau nicht. Und dieser Nicht-Babyspeck, die haben eine interessante Fähigkeit, die lagern auch Fett ein. Aber deutlich weniger. Und die können aus dieses Fett in Wärme verwandeln.
Okay.
Die heizen. Also die heizen, wenn du als Baby mal draußen liegen gelassen wurdest. Meine Eltern haben.
Das ist bei Sven dauernd passiert. Dauernd.
Ja, genau. Dann hat Sven eben sehr viel braunes Fettgewebe gebraucht. Das produziert Wärme.
Also Heizfett.
Heizfett, wenn man so will. Und was ich nicht wusste, es gibt eine dritte Fettsorte. Das ist die BB, also es gibt die weißen.
Also es gibt die Körperbutter und das Heizfett und was gibt's noch?
Und dann gibt es einen Zwischentypus, das sind beige Fettzellen.
Aha. Die kommen vor allem bei Senioren viel vor, weil die auch beige tragen?
Wobei, diese braunen verlieren wir dummerweise.
Ah.
Ja, die sind dann irgendwann zum großen Teil oder zumindest zum Teil weg, aber nicht bei allen Leuten unterschiedlich. Und die beigen Fettzellen, und jetzt wird's wirklich spannend für mich, sind Zellen, die sind nicht einfach nur beige, sondern Fettzellen können sich ineinander umwandeln. Also die weißen Fettzellen, die einfach nur Fett speichern, können sich in die beigen Fettzellen umwandeln und dann eben auch daraus Wärme produzieren.
Das ist geil, aber warum können sich die weißen nicht in die beigen und dann in die braunen verwandeln, die dann ganz viel Wärme produzieren? Dann können wir alle draußen liegen und sind nicht mehr so speckig.
Naja, vor allen Dingen haben wir ein anderes Problem nicht. Also wir haben ein, abgesehen davon, dass es natürlich sehr komfortabel ist. Nein, warum tun sie es nicht? Weil sie es nicht müssen.
Mhm.
Du forderst deinem Körper ja nur zwei Dinge ab oder eine Sache ja und eine nein. Die eine ist, du isst viel zu viel und dein Körper speichert es als Notfallreserve ab und der Notfall tritt nie ein.
Mhm. Und deswegen wird dann selber zum Notfall.
Und wird dadurch selber zum Notfall. Und umgekehrt ist es ja so, die braunen Fettzellen, die wir als Baby vielleicht mal in der Evolution, also früher gebraucht haben, zum Wärmen, die brauchen wir auch nicht mehr, weil wir ja unter der Wärmelampe groß werden und dann in der Zentralheizung alt werden.
Mhm.
Das heißt, dieser Stimulus der Kälte fehlt völlig. Der Körper macht das, was eigentlich logisch ist. Er speichert die viele Energie, weil wir ihm das abfordern. Und er ist ja nicht gezwungen, Wärme direkt zu produzieren. Im Notfall kann er zittern. Das Dumme ist aber, dass wir wissen, dass diese weißen Fettzellen im Übermaß gefährlich sind. Die ruhen nicht nur irgendwo als Depot, als Butterdepot und können bei Bedarf rausgeholt werden, sondern sie können die Leber verändern. Mhm. Sie können in den Stoffwechsel eingreifen. Sie können zu chronischen Entzündungen führen. Mhm. Sie können zu Diabetes führen.
Magnus, das ist klar, dieses Bauchfett speziell ist doof. Ich habe aber noch zwei Fragen. Und du weißt ja, wir achten hier ein bisschen auf die Zeit. Ich weiß, das möchtest du nicht, aber das müssen wir leider ein bisschen. Also erstens, wenn ich jetzt Fett zu mir nehme, und zwar mehr, als ich verbrennen kann am Tag, wird das immer in diesen Weißen abgespeichert? Oder könnte es auch sein, dass es gleich in sowas Beiges reingespeichert wird? Und zweitens, liegt mein Fettzellenheil jetzt darin, dass ich regelmäßig nackt rausgehe, wenn wir Minusgrade haben?
Zweite Frage zuerst, wird nicht reichen, weil du müsstest, also es wird wahrscheinlich noch nicht mal dann reichen, wenn du ständig nackt durch den Wald gehst, auch im Winter.
Okay.
Abgesehen davon.
Ich dachte mehr an meinen Garten, aber okay.
Okay. Und das Zweite ist, die Hoffnung besteht eher darin, dass man irgendwann in der Lage sein könnte, diese Zellen tatsächlich ineinander umzuwandeln. Dass man tatsächlich die weißen Fettzellen, die in Anführungsstrichen gefährlichen Fettzellen, haben noch die dumme Eigenschaft, die sind, je mehr sie beansprucht werden, desto besser werden sie in dem, was sie tun. Sie speichern dann noch viel konsequenter, schneller, und das ist ja schlecht für uns. Die Hoffnung besteht darin, dass man das Fettgedächtnis der weißen Zellen möglicherweise verändern kann, sodass sie eben nicht mehr so konsequent speichern, dass man die Umwandlung fördern kann, dass die Fettzellen tatsächlich sich in andere umwandeln und dass wir dann in der Lage sind, tatsächlich statt das Fett immer nur zu speichern, Wärme daraus zu produzieren, okay, wie wir es als Babys konnten.
Ich höre raus, dass im Moment es aber immer noch so ist, wenn ich zu viel Fett aufnehme, wird erstmal eine weiße Zelle gebildet.
Ja, beziehungsweise die Zelle ist da und die Zelle wird sich dann eben, wird eben dick und rund, weil sie eben in sich Fett speichert. Die Hoffnung besteht einfach darin, dass sich das ändert, dass wir, aber um etwas zu ändern und zu einer medizinischen Therapie zu führen, muss man es erstmal wissen. Und die Tatsache, klar, dass diese Fettzellen ineinander wandelbar sind, das ist eine extrem hoffnungsschaffende Erkenntnis.
Also, gute Nachrichten für alle, die mehr Fett zu sich nehmen, als sie eigentlich brauchen. Quasi wir alle, mehr oder weniger doll. Mal gucken, was daraus wird. Wir werden definitiv dranbleiben, nicht wahr, Magnus? Weil das ist ein spannendes Thema. Butter ohne Reue in Zukunft.
Butter ohne Reue, das wäre das Ziel. Aber da sind wir leider noch nicht ganz.
Über gute und schlechte Fettzellen im Körper sprachen wir mit Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer. Vielen Dank, Magnus. Und jetzt viel Spaß beim Frühstück mit der schönen Butterschrippe.
Ich danke euch.
Danke, ciao. Ciao. Jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, Fett ist ja immer so negativ konnotiert. Ich habe ja vorhin schon mal was gesagt zur Kalorienmenge oder ja, Energiedichte oder so, um da ein bisschen Angst zu nehmen. Jetzt will ich noch mal positiver drehen. Deine Lieblingsform von Fett?
Also,
oder Lieblingsformen?
Also gerne eine einfach aufgeschäumte, gute gesalzene Butter auf Brot. Also ist quasi pures Fett, aber super lecker.
Ja, ja, es ist auch Salz
dabei. Ich liebe, weil, also wir haben vorhin kurz hier, als eine Musik lief, über Schinken geredet. Ich liebe auch einen richtig guten Lardo. Also das ist ja so eine Art Schinkenspeck, wo aber nur das Weiße ist, was auf der Zunge zergeht. Ja. Das muss ja rein.
Ist Lardo nicht Bauchspeck? Ich bin
kann
unsicher.
Sein. Ich glaube ja. Aber eben nur ein ganz besonderer Teil davon.
Ja, ja.
Das ist,
ja, und das Schwein muss Italienisch sprechen.
Also,
vor der Schlachtung. Ich
glaube ja. Okay, genau. Ach nee.
Silardo.
Ja, genau. Und ansonsten, naja, also ich meine, ich habe eine Heißluftfritteuse, aber Pommes schmecken halt in richtigem Fett frittiert einfach geiler. Also ne, so das sind so die Ecken, wo ich sehr viel mit Fett zu tun habe, glaube ich.
Ich habe neulich so eine Story gehört, wo ich schmunzeln musste, aber es mir auch leid tat, nämlich eine Veganerin, die nach Belgien zieht und immer Pommes isst und total begeistert ist, dass die Pommes da so gut schmecken und irgendwann erfährt, dass die ja in, ich glaube, Rinderteig sozusagen, Schmalz oder so frittiert werden.
Ich bin nicht sicher, aber da ist auf jeden Fall ein Teil tierisches Fett da drin. Ja. Ich glaube, es ist nicht alles tierisch in
ich
dem
weiß
Fett,
nicht,
aber
ja,
da sind Teile drin. Ne,
ja, so, ja, ja. Und da habe ich gedacht, oh Mann, ey. Und,
naja, guck mal, alleine so ein Butterschmalz, in dem man irgendwas brät, ist ja auch tierisches Fett.
Übrigens, weil du gerade jetzt ja schon ein bisschen vorgelegt hast, also ich finde so ein richtig geiles Apfel-Zwiebelschmalz finde ich unfassbar gut. Ja, das mag ich total gerne.
Bin ich gar nicht so Fan von. Ganz selten esse ich mal einen Gänseschmalz oder so, wo ich dann sage, ja, kann man machen, aber kickt mich nicht so. Dann lieber eine Butterbämme. Mhm.
Aber ich kann dir sagen, als ich noch bei Minustemperaturen in einem wirklich sehr kalten Winter ohne Heizung das Haus renoviert habe, wo ich jetzt drin wohne, da war das so eins meiner täglichen Frühstücke.
Ja, aber das ist klar.
Ja, ja.
Also ich meine, das ist klar, weil wenn du frierst, brauchst du viel mehr Energie.
Ja.
Weil
und
durch
wenn du ackerst auch noch.
Ja, durch natürlich das Zittern und Frieren, ne, also da, das zieht Energie ohne Ende. Das weiß ja jeder, der dem kalt ist. Mhm. Also in insofern.
Genau. Also kann man sich auch mit Schmalz einreiben, habe ich damals nicht gemacht, aber ja, hätte ich vielleicht sollen.
Riecht auch komisch.
Aber da gibt es so eine Paste, wo man das hinterher ganz gut wieder. Naja, lassen wir das.
Da sind so Krümel drin, das ist wie ein Peeling.
Genau, aber nee, Lardo ist es bei dir, ich verstehe, ja?
Ja, also genau, das ist so das, wo ich sage, ach, das geht gut. Und eben wirklich in Fett frittieren. Also ich weiß, das ist nicht wirklich kalorienarm und so, aber es auch so Chicken-Teile, wenn die richtig dann so hochkommen in der Fritteuse und schwimmen, das ist schon.
Und natürlich, wie heißt es so schön? Fettgebackenes.
Da bin ich nicht so ein Fan von.
Kein Donut, kein Quarkbällchen, kein gar nichts?
Das Problem ist, das kann bei mir ganz schnell schief gehen und dann fährt der Spaß Fahrstuhl und ich habe den Geschmack noch 4 Stunden später. So. Das hängt ganz stark davon ab, wie frisch und wie heiß das Fett ist, in dem die Sachen gebacken sind. Also, wenn alles gut geht, geil. Und wenn nicht, dann nicht. Und das Risiko ist mir oft zu groß, dass ich sage, auch nee, mag ich nicht.
Also das, ehrlich gesagt, ich finde, das ist, also das könnte man fast. Also du als großer Philosoph,
ja,
der würde ich sagen, also fast...
Sein oder mein?
Der fast gebäudeweit für seine Aphorismen bekannt ist,
ja,
würde ich sagen.
Nein, sagen wir mal so, also zimmerweit.
Wenn nicht sogar bis, genau, wenn nicht sogar bis ins Nachbargebäude...
Nee, so weit würde ich nicht gehen, da wohnen echte Denker.
Also du, das war eigentlich eine... Das kann man eigentlich auch fürs ganze Leben sagen. Wenn's geil läuft, geil,
wenn
sonst
nicht
so geil. Also das kann man doch sagen, oder? Wenn's klappt, geil und sonst halt nicht so.
Mach mal ein T-Shirt draus.
Warum nicht? Ich finde, jeden Tag um 11.11 Uhr sollte man für 5 Minuten Karneval machen. Das befreit einen dann aber auch irgendwie von dieser Last, 3 Tage Karneval zu machen zu müssen im Rheinland.
Warte.
Ja.
Ich sehe 2 Probleme. Normalerweise bist du um 11.11 Uhr irgendwo auf Arbeit.
Also eben.
Sehr wahrscheinlich, ja, okay, aber wenn du dann 5 Minuten Druckbetankung und Rumvögeln machst, das gibt wirklich Probleme.
Also man trinkt dann einfach einen Drink und setzt sich eine lustige Alter. Mütze auf und hört ein lustiges Lied.
Aber jeden Tag um 11.11 Uhr einen Drink? Nee.
Naja, ich sag mal so, also es gab Zeiten, da hast du zwar später, aber mehr getrunken als einen Drink, jeden Tag.
Ja,
hast
aber du
gerade vorhin erzählt.
Ja, aber doch nie irgendwie, ich hab's ja versucht in der Pandemie mit dem Daydrinking, ich kam nicht ran. Und ich meine, du weißt ja auch, wie es hier ist. Ja, wenn dann irgendwie einer Geburtstag hat, dann gibt's ja um 11.11 Uhr oder um 12.12 Uhr gerne mal ein Säckchen. Pass auf. Das haben wir immer abgelehnt, okay, weil dann können wir nicht mehr gerade reden.
Also Alkohol nur die wollen, aber alle anderen lustig.
Rumvögeln.
Nein, lustiges Lied, lustige Mütze, Polonaise.
Also nochmal ganz kurz, in Daniels Regel wäre der Alkohol optional, das Rumvögeln wäre aber gesetzt.
Ich habe überhaupt nie, ich habe das Wort nicht einmal in den Mund genommen.
Ah, sorry, oh, ich dachte unsere Geheimsprache lustiges Hütchen wäre ein Kondom.
Nein, ich weiß nicht, mit wem du so sprichst. Also, und auch Polonaise bedeutet wirklich das, was traditionell unter Polonaise verstanden wird. Also
ja, ganz viele hintereinander und dann durch den Raum.
Hände auf die Schultern, angezogen bleiben und irgendwo langgehen zu dummer Musik.
Also angezogen bleiben, schwöre ich dir, steht in keiner Definition von Polonaise drin.
Warte mal, das ist jetzt in deinem Kopf. Google mal Polonaise.
Ja, genau, guck mal Wikipedia Polonaise Definition.
Ah, ganz wichtig, angezogen. Ja. Also Polonaise, ich gucke.
Ja.
Die Polonaise vom französischen Danse Polonaise, polnischer Tanz, italienisch Polacca, polnisch Polonaise, ist ein polnischer Nationaltanz, bei dem Tanzpaare im Reigen, also ganz was anderes.
Ja, geil.
Das ist ja ganz was anderes. Ach so, und aber auch tatsächlich nicht angezogen.
Ja.
Aber unsere Polonaise...
Ja, Gottlieb Wendehals, ja.
Ja, nein, also gut, ich merke, weil du zu viel Sex im Kopf hast und zu viel Alkohol, ist das für dich gefährlich und du möchtest als abstinenter Mensch, möchtest du jetzt auch mit lustigen Hütchen nichts zu tun haben.
Und weil ich Karneval echt blöd finde.
Ja, das habe ich jetzt
befürchtet. Ich verkleide mich gern, aber dieses krampfige, laute, abgeworfen werden mit Kamelle und angebrüllt werden von stockbesoffenen Leuten, das nervt.
Für Kamelle hat man ja gar keine Zeit.
Ah.
Ja, und übrigens auch das, was du da so obszön mehrmals thematisiert hast, ich glaube, auch da hat man in 5 Minuten dann keine Zeit. Ich glaube, es geht eher mehr so um den Spaßfaktor und die Mobilisierung im Arbeitsalltag.
Hast du gerade Fuck gesagt? Boba Fett, liebe Hörerinnen und Hörer, ist gar nicht so dick, wie er klingt. Ist einer der wichtigsten Nebencharaktere, in Anführungszeichen, im Star-Wars-Universum. Seit 40 Jahren sorgt er immer wieder für Diskussionen unter Star-Wars-Fans, wie wichtig Boba Fett für die Reihe, für diese epische Saga ist und wie sich seine Rolle auch entwickelt hat. Das besprechen wir jetzt mit Marco Frömter vom offiziellen Star-Wars-Fanclub. Wunderschönen guten Morgen, Marco. Schön, dass du mal wieder dabei bist.
Ja, guten Morgen. Viele Grüße aus Nürnberg.
Guten Morgen. Für alle die, was sehr schwer ist wahrscheinlich, aber in ihrem Leben immer einen ganz großen Bogen um Star Wars gemacht haben, oder die...
Was ist los mit ihnen?
Oder die jetzt schon so alt und verwirrt sind, dass sie sich nicht mehr richtig erinnern. Erklär uns nochmal, wer ist Boba Fett?
Eine fette Aufgabe. Kann man eigentlich gar nicht so schnell und kompakt erklären, aber ich sage immer, es war der Clint Eastwood des Star Wars-Universums, eine mysteriöse Figur, die also schon 1978 eingeführt war. Und ja, gab immer viele Rätsel und auch viele Diskussionen darüber, wer ist es, woher kommt er, was will er. Mhm. Und dann hat es eigentlich dann ein relativ schnelles Ende genommen.
Okay, ganz kurz, an der Stelle, Marco, für den normalen Star Wars-Gucker, der sich sonst gar nicht mit dem Universum und der Welt beschäftigt, sondern einfach nur in Anführungszeichen die Filme gesehen hat, wo taucht denn Boba Fett das erste Mal auf?
Oh, das war 1978 beim Star Wars Holiday Special. Das war ein Weihnachtsspecial. Und da war der Boba Fett das allererste Mal dabei als Zeichentrickfigur. Mhm. Also 1978.
Ja, Wahnsinn. Und also ich habe ihn kennengelernt sozusagen aus den alten Filmen. Ja. Und natürlich ist er da vor allem in seiner Rolle als Kopfgeldjäger, der dann Han Solo irgendwann
Jabba the Hutt bringt.
Genau. Und in Carbonit einfriert und so weiter und so fort. Damals war aber trotzdem auch für die Fans das Ganze noch eine mysteriöse Figur. Ne? Die wurde später noch ordentlich weiterentwickelt.
Ja, also die Figur wurde richtig entwickelt. Es war der erste Auftritt, wie du schon richtig gesagt hast, in Das Imperium schlägt zurück, 1980. Und ja, durch diese Maske und dieses, ja, wie soll man sagen, eiskalte Ausstrahlung, die er gehabt hat, hat natürlich George Lucas schon eine vielversprechende Figur geschaffen. Und ja, also wie gesagt, es war diese Kopfgeldjäger-Figur, die da entstanden ist, war definitiv ein absolutes Plus für die klassische Trilogie.
Okay, aber Marco, also zu der Zeit gab es ja auch einen sehr positiven Kopfgeldjäger, nämlich Colt Sivas, ja, der Stuntman. Den haben alle geliebt, aber Boba Fett war ja eher ein Schurke, ein Bösewicht. Der hat ja den guten Han Solo gegen Geld, Alter, gegen Geld ausgeliefert. Also wie konnte es sein, dass so ein, ich sag mal, tendenziell eher doofer Charakter, den man ja, wenn man der hellen Seite der Macht zugewandt ist, gar nicht mag, sich so doll weiterentwickelt hat und ja jetzt auch kürzlich vor wenigen Jahren eine eigene richtig epische Serie bekommen hat?
Naja, die Sache mit Boba Fett ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Es war diese Figur, wo keiner wusste, wo kommt er her, was will er eigentlich. Das Lustige ist eigentlich, dass der Boba Fett in diesem Star Wars Holiday Special 1978 eigentlich gegen das Imperium gekämpft hat und eher auf der Seite von Luke Skywalker und seinen Freunden war. Und dann kam es eben dazu, dass dieser Boba Fett in das Imperium schlägt zurück den Bösewicht mimen musste, was definitiv gut ankam. Und da kommen wir nochmal zurück. Er war einfach so diese Haut drauf, diese so Art, wie ich schon angesprochen habe, Clint Eastwood des Star Wars-Universums. Und dieses, woher kommt er und was tut er? Und das war interessant. Und dann die Rüstung natürlich, die hat angesprochen.
Mit einem Düsenrucksack, jemand, der fliegen kann, ist immer geil. Und da muss ich auch sagen, die Bösewichter von Star Wars hatten ja auch immer schon einen gewissen Kult um sich. Ist ja auch nicht so, dass man Darth Vader nicht irgendwie geil fand.
Ja, oder die Sturmtruppen.
So, jetzt habe ich aber noch eine persönliche Frage an dich. Also ich persönlich bin ein Freund der ersten drei Filme und bin auch ein Freund von, sagen wir mal, einzelnen Charakteren. Okay, es gibt einen Boba Fett und immer dann, wenn was aufgeblasen wird und auf einmal war das ein ganzes Volk und alle hatten so einen Anzug und so, wird es für mich tendenziell uninteressant und auch unglaubwürdiger. Wie geht's denn dir persönlich?
Also die Geschichte von Boba Fett hat ja eigentlich ein schnelles Ende gefunden. In Rückkehr der Jedi-Ritter 1983, ich sag's jetzt mal ganz plump, Boba Fett fällt ins Loch und die Sache war erledigt.
Stimmt.
Dann ging es aber außerhalb der Filme ja weiter. Also die alten klassischen Marvel-Comics, die haben das Thema mit den Mandalorien noch einmal aufgegriffen. Die haben dann den Boba Fett auch nach die Rückkehr der Jedi-Ritter in der Comic-Adaption haben sie also auferstehen lassen. Da war dann der Boba Fett auf einmal wieder da. Hoppla, er kam dann doch aus dem Loch wieder raus und dann war der präsent. Aber Lucasfilm hat mit dem Boba Fett-Charakter von Anfang an schon mehr vorgehabt und deswegen wurde das dann auch in der Comic-Serie wieder eingestampft.
Wie gefällt dir als waschechtem Fan die, ich sag mal in Anführungszeichen, neue Serie, Mandalorian heißt die, glaube ich, wo es sich um Boba Fett und seine Geschichte dreht? Haben sie das gut umgesetzt oder ist das was, wo du sagst, für Fans der echten Star Wars Filme keine Empfehlung?
Nee, empfehlen kann man die Serie definitiv. Also ich möchte keine Serien schlecht reden, auch wenn mir nicht alles gefällt. Den Fokus auf die Boba Fett-Serie, die ist gut umgesetzt, muss man sagen. Kompliment. Da hat Disney wesentlich schlechtere Star Wars-Serien rausgebracht. Ich hoffe, jetzt hört mir da keiner zu. Und ansonsten ist es eben so, dass ich sage, okay, kann man schön schauen, ist eine schöne Geschichte, die erzählt wird. Allerdings muss ich halt sagen, das Mysterium Boba Fett wurde dadurch gekillt. Ja, der nimmt die Maske ab und dann war dieses Mysterium um diesen Clint Eastwood im Raumfahreranzug einfach dahin.
Jetzt hat er es so lange gut gemacht und jetzt kriegt er doch kein Merchandise mehr von Disney geschickt, weil er ein ehrlicher Mensch ist. Marco Frömmter vom offiziellen Star Wars Fanclub hat mit uns über Boba Fett und seine Rolle im Star Wars-Universum gesprochen und auch darüber, dass Mysterium eben manchmal doch besser ist, als wenn man alles weiß. Marco, vielen herzlichen Dank.
Ja, alles klar.
Und möge die Macht mit dir sein.
Ja, mit euch auch. Ciao, ciao.
Die siebte Frage.
Zum Thema Fett spielen wir einerseits mit dem Ulrich. Hallo Ulrich.
Hallo.
Und mit der Birgit. Hallo Birgit.
Ja, hallo. Ah,
wunderbar, beide da, klasse.
Ulrich, du klangst gerade so erstaunt. Vielleicht bist du noch erstaunter, wenn ich dir eine Frage stelle. Wir haben ja als Thema heute Fett und wir haben uns vorhin darüber unterhalten, was unsere Lieblingsfette sind, also aufgestellte Salzbutter, ein schönes Stück Speck und so weiter. Hast du auch ein oder mehrere Lieblingsfette?
Lieblingsfette, naja, ich glaube in, wie heißt dieses Süßkram mit dem großen N vorne, also der Brotaufstrich, da ist ja auch viel Fett drin. Das ja. Mag ich ganz gerne, glaube ich.
Ja, du sprichst von Nudossi.
Ja, genau. Ja,
genau. Und Co. Natürlich, da ist, glaube ich, auch viel Fett drin. Ja, ja, kann ich gut nachvollziehen. Birgit, wie ist es bei dir?
Ach, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich liebe viele Fette.
Ja.
So Olivenöl, Käse und ja, Fleisch wohl auch, aber nicht zu fettes Fleisch.
Mhm. Gut, also ich würde sagen, ich weiß, Nutella gibt es im Heritage wahrscheinlich nicht, aber ihr werdet schon was finden. Auf jeden Fall, oder zumindest der oder die.
Es gibt sehr viel Schokolade im Heritage.
Der oder die, wo gewinnt.
Richtig gute Schokolade.
Ja. Ehrlich?
Ja.
Das ist nicht schlecht. Mhm. Dann hör auf, mir den Mund vor's besser nicht zu machen. Erklär, wie das Spiel geht.
Ja, Birgit, du wirst gleich entscheiden, wer von euch beiden anfängt. Der kriegt dann die erste Frage, muss sie mit Ja oder Nein beantworten. Macht er das richtig, ist er weiter dran? Wenn nicht, ist dann erstmal der andere dran. Häufig geht's hin und her bis zur alles entscheidenden siebten Frage. Und wenn der dran ist, sie richtig beantwortet, gewinnt er. Und wenn nicht, staubt der andere einfach ab und geht am Valentinstag ins Heritage, an den Gendarmenmarkt. Also, Birgit, wer fängt an? Ulrich oder du?
Ich.
Ja,
na los. Birgit, als Fettwiesen werden besonders nährstoffreiche Wiesen bezeichnet. Ja oder nein?
Nein.
Doch, du hast jetzt gedacht, als Fettwiesen bezeichnet man besonders irgendwie touristisch geprägte Strände in Mallorca. Aber nein, das ist nicht so. Es gibt tatsächlich nährstoffreiche Wiesen, die so heißen. Und damit ist Ulrich dran.
Nein.
Ulrich, die Band Fettes Brot wollte sich ursprünglich Boris and the Callboys nennen. Ja oder nein?
Oh, ich glaube ja.
Du glaubst ja. Ich hätte es nicht geglaubt, aber es ist wahr. Also König Boris hat sich nicht durchsetzen können, aber du schon, du bist weiter dran.
Drei.
Ulrich, Fettammer ist ein französisches Geflügelrezept, ja oder nein?
Fettammer, oder
Fettammer, ich kann es dir nicht sagen, ja, aber geschrieben Fettammer.
Ich sag nein.
Du sagst nein.
Ich sag nein.
Ja, wäre aber richtig. Ich kenne das Geflügelrezept selber nicht. Vielleicht gibt es das ja im Heritage. Birgit ist dran.
Vier.
Birgit, Fettberg ist eine andere Bezeichnung für die ehemaligen Butterberge, ja oder nein?
Ich sag jetzt mal ja.
Ja, da sage ich mal falsch. Weil als Fettberg wird die steinartige Ablagerung von Abfallstoffen in einem Kanalisationsnetz bezeichnet. Noch sind wir nicht so weit, dass wir versuchen müssen, das zu essen. Ulrich ist dran.
Fünf.
Ulrich, Fettdonnerstag ist in Aachen die Bezeichnung für die Weiberfastnacht. Ja oder nein?
Gott, oh Gott. Donnerstag. Ich glaube wieder nein.
Ja, du glaubst wieder falsch. Aber immerhin, immerhin konsequent falsch. Ja wäre richtig und Birgit ist dran.
Sechs.
Birgit, die fette Henne ist eine Pflanze, ja oder nein?
Ja, das weiß ich.
Nein, das siehst du, da nutzt das Wissen doch auch nochmal. Und du kriegst jetzt, liebe Birgit,
die siebte Frage.
So, wie gut kennst du dich in Dänemark aus?
Nicht so gut, glaube
okay.
ich.
Okay, dann bleibt ja aber noch raten.
Also die Frage lautet, in Dänemark gibt es eine Fettsteuer, ja oder nein?
Ja.
Ja, sagst du?
Ja.
Ja, ich sage dir jetzt zwei Dinge. Ich sage dir, in Dänemark wurde 2011 eine Fettsteuer eingeführt.
Oh.
Ja, aber sie wurde schon 2012 wieder abgeschafft.
Oh nein.
Also nein, es gibt keine und zu Ulrich, dürfen wir sagen.
Wir haben den ganzen gewonnen.
Du bist wirklich ein klasse Typ. Das hast du wirklich richtig gut gemacht.
Liebe Birgit, tut mir leid. Du kannst natürlich trotzdem hingehen, musst dann halt die Tickets zahlen. Ulrich hat es da einfacher. Der kann einfach ins Heritage gehen am Valentinstag mit einer Begleitperson seiner Wahl und dort am leckeren Valentinsmenü teilhaben.
Und Ulrich, du hast es wirklich gut gemacht, die Birgit sich selber in den Fuß schießen zu lassen. Ja. Muss man sagen.
Du kannst schon mal gucken, wie es da aussieht. Heritage-Restaurants.com/Berlin. Da findest du die Seite, das Menü klingt, wir haben es ja vorhin gesagt, sehr, sehr lecker. Also du musst mir mal jetzt gleich, musst dranbleiben, wir brauchen deinen kompletten Namen und eine Mailadresse wegen der Zeit, wann ihr kommen wollt, dann wird für euch ein Tisch reserviert und dann könnt ihr da dabei sein. Insofern vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen und bleib schön dran, Ulrich, und Birgit dir auch noch einen schönen Sonntag, ne?
Ja, viel Spaß, danke.
Danke.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Fettkohle.
Ich habe einen Bekannten, bei dem wir Butter besorgen. Er verkauft mir gerne einen Kanten. Das reicht dann auch noch bis morgen. Alle lieben sein Streichfett. Es ist gut, so gut, dass ich johle. Meine Angst ist immer, es reicht nicht. Er macht damit wirklich Fettkohle. Wenn er mal verhindert ist, dann verkauft am Stand seine Mutter. Womit man wohl feststellen kann, da ist familiär alles in Butter.
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com.
Radio 1. Nur für Erwachsene.